Ihr schreibt schon ein halbes Leben lang. Welches waren eure größten kommerziellen und welches die persönlichsten Erfolge?
Der persönlichste Erfolg war eigentlich, dass wir uns kennengelernt haben und gelernt haben, miteinander zu arbeiten. Denn Schreiben miteinander ist nicht einfach. Das bedeutet viel Toleranz und viel Ausgeglichenheit und Ruhe. Der größte kommerzielle Erfolg war natürlich die Wanderhure. Das ist alleine als Taschenbuch fast 1 Million Mal jetzt auf dem Markt. Das stand 136 Wochen auf der Harnberg-Liste und ist, glaube ich, bei Weltbild war es an die 300.000 Mal veröffentlicht worden. Wenn wir es zusammenrechnen, könnte bei der Wanderhure alleine 1,4 Millionen zusammenkommen. Insgesamt haben wir 5 Millionen Veröffentlichungen. 5 Millionen einzelne Bücher, Hörbücher, Taschenbücher, die verkauft wurden.
Wie kamt ihr ausgerechnet auf Geschichten, die im Mittelalter angesiedelt sind? Was war dafür der spezielle Grund?
Wir haben uns von Jugend an für das Mittelalter interessiert und haben sehr viele Romane auch gelesen aus dieser Zeit. Man muss ja nur sagen, so Walter Scott. Dann auch ging es weiter mit Alexandre Dumas, der schon in die Neuzeit hineingekommen ist, und viele andere, Henry Sienkiewicz und Lewis Wallace. Das waren alles so Namen, die mit Romanen verbunden waren und die auch in mir und auch in meiner Frau das Interesse an diesen historischen Romanen geweckt haben. Und auch wir hatten dann auch das Interesse an der Historie selbst, und durch das Lesen von Sachbüchern kam unweigerlich der Gedanke, dass man mal das machen muss.
Wie aufwendig sind die Recherchen für eure historischen Romane, gerade vor dem Hintergrund der Zeit, in der sie angesiedelt sind?
Relativ aufwendig. Wir haben allerdings ohne das Ziel, jetzt die Sachen zu schreiben, schon auf unseren Reisen mit dem Wohnwagen und mit dem Zelt vorher Informationen für den Orten uns besorgt, über die Zeit Mittelalter und frühe Neuzeit. Wir wollten wissen, wie war das denn früher hier, und haben eine ganz große Sammlung von solchen Informationen. Dann haben wir Sachbücher gelesen und durch Zufall die Dinge auch verbunden, weil wir sie in mehreren Büchern wiedergefunden haben. Schließlich haben wir aber, wenn wir geschrieben haben, uns sogar DVDs besorgt, haben im Internet später recherchiert. Anfang hatten wir noch keins. Man kann sagen, von den 1,5 Jahren, die wir mindestens für ein Buch brauchen, geht fast 1 Jahr auf Recherche drauf. Und ein halbes Jahr schreiben wir.
Und wo findet ihr nun die meisten Antworten auf eure Recherche, Fran?
Ja, meistens in den Chroniken kleiner Städte und Ortschaften und den Beschreibungen, also geschichtlichen Beschreibungen von Gegenden, sprich also alten Landschaften. Da gibt es immer wieder Historiker, die da was machen, teilweise in kleinen Verlagen, die man dort dann in den Buchläden kaufen kann oder auch in der Touristinformation, die Sachen vorliegen haben aus alter Zeit. Ich habe für die Recherche für den nächsten Roman quasi Faksimile, eine Chronik von 1780 etwa bekommen.
Und betreibt ihr die Recherche allein oder bedient ihr euch auch manchmal der Unterstützung Dritter?
Gelegentlich nehmen wir die Hilfe Dritter in Anspruch, vor allem wenn es um Sachen geht, die in anderen Sprachen sind, die wir nicht verstehen. Unsere Agentur hat Leute, die ausgezeichnet Französisch und Italienisch und auch Spanisch können. Und da können wir so jederzeit zurückgreifen. Und die übersetzen uns auch einzelne Passagen und sorgen uns auch Sachen eben aus dem Kulturkreis, die wir noch brauchen.
Das Konstanzer Konzil von 1414 bis 1418 ist der historische Hintergrund sowie ein Kernelement des Handlungsaufbaus für euren Erfolgsroman Die Wanderhure. Was hat euch dazu bewogen, gerade dieses historische Ereignis als Handlungsplattform zu wählen?
Bin ich schuld. Ich habe vor vielen, vielen Jahren ein Buch von Fernau gelesen, das hieß Und sie schämeten sich nicht. Und in diesem Buch war ein Zitat von Oswald von Wolkenstein über das Konstanzer Konzil, das ungefähr so lautete: Vor dem Konzil gab es 3 Hurenhäuser in der Stadt. nach dem Konzil nur ein einziges, aber das reichte von einem Stadttor bis zum anderen. Und da habe ich mich immer gefragt, wie bricht in einer solchen Zeit, über die ich ja schon gelesen hatte, in einer Stadt die sozialen Beziehungen so zusammen, dass jemand das über eine Stadt sagen kann. Und da mein Mann ja auch hochgradig historisch interessiert ist und ein wandelndes Lexikon beinahe, habe ich ihn darauf angesprochen. Zwar nicht einmal, sondern bei passender Gelegenheit so 4 oder 5 Mal. Und als wir eines Tages überlegt haben, okay, was machen wir als nächstes? Das war ja nicht unser erster, sondern unser zweiter historischer Roman, der auch veröffentlicht wurde. Da hat er dann etwas lachend darauf hingewiesen, dass wir da ein interessantes Thema hatten. Und er hatte sich auch bereits überlegt, wie wir es angehen. Und hat mir dann einfach erzählt, wie wir genau dieses Thema angehen sollen.
Na gut, ich darf ja eins nicht vergessen. Nach dem Konzil war für eine Generation die schlimmste Beleidigung, die ein Konstant einem anderen zufügen konnte, der Name Konziliumskind.
Mittelalterliche Geschichte ist oft deckungsgleich mit Kirchengeschichte. Geht hier von eurer Meinung nach eine besondere Faszination aus? Kann hierin aber nicht auch eine potenzielle Gefahr lauern, bestimmte Leserkreise abzuschrecken, gerade weil unsere Gesellschaft zunehmend entchristlicht wird und somit das nötige Hintergrundwissen fehlt, um eure Erzählungen in deren Gesamtheit zu erfassen?
Wir versuchen, jeden Roman so zu schreiben, dass er von jemandem gelesen werden kann, der nicht das Grundwissen über diese Zeit, diese Epoche und diese Kultur hat. Das ist, gelingt also manchmal besser, manchmal nicht ganz so gut. Viele unserer Leserinnen, denen gefallen also zwei Romane nicht so hundertprozentig. Das sind die Löwin und die Tatarin. Das sind die beiden Romane, die wir am engsten an der Geschichte entlang geschrieben haben, die aber von anderer, also sehr kompetenter Seite als mit unsere besten genannt werden, eben weil der Mann die Hintergründe versteht.
In Zeiten, in denen das Schulfach Geschichte immer mehr an Bedeutung verliert und das allgemeine Interesse gerade junger Leute an Geschichte immer mehr zurückgeht, erleben gerade sogenannte historische Romane einen Aufschwung. Wie erklärt ihr euch das persönlich?
Ich weiß nicht, wie heutzutage Geschichte gelehrt wird in der Schule. Aber für mich war das Fach eine absolute Enttäuschung, weil ich nicht erfahren habe, wie die normalen Leute lebten. Ich habe Zahlen auswendig lernen müssen und Kaiser auswendig lernen müssen und Kriegszüge auswendig lernen müssen. Das hat mich nicht interessiert. Wenn das heute ähnlich ist, kann man keinen Hund mehr hinterm Ofen hervorlocken. Wenn man Geschichte vermitteln will, muss sie lebendig sein. Da müssen die Personen und auch die einfachen Leute heraustreten aus dem Schatten. Dann muss man zeigen, wie sie gelebt haben und was ihre Interessen waren, welchen Schwierigkeiten sie gegenüberstanden. Wer interessiert zum Teufel sich nochmal für irgendeinen Kaiser? Höchstens wir, weil wir da ein paar Lieblinge haben.
Seitens der historischen Fachwissenschaftlerzunft wird der Belletristik oft der Vorwurf entgegengebracht, dass sie den wissenschaftlichen Kerngehalt gerade der mittelalterlichen Geschichte banalisiere. Wie steht ihr zu solchen Vorwürfen?
Erstens bin ich der Ansicht, dass man den Leuten überhaupt mal einen Überblick über diese Zeit geben soll, damit sie wissen, wie es in etwa damals war. Ich kann aber den Leuten natürlich das in einer fachwissenschaftlichen Darlegung bringen, die keiner versteht, oder in einem Roman, der sich diese Zeit herausgreift und die auch erklärt. Natürlich kann man in einem Roman nicht also jene Fachwissen so ausbreiten, das man als promovierter Historiker hat. Das können auch so unsere Kollegen, die studiert haben, die Geschichte studiert haben, nicht tun, weil die sagen selbst, das liest kein Mensch. Man muss den Leuten eine lesbare Kost bieten, um ihnen überhaupt das Interesse an dieser Zeit wieder ins Gedächtnis zu rufen.
Die nächste Frage habt ihr eigentlich fast schon beantwortet, aber ich will es doch noch mal konkret wissen. Würdet ihr sagen, dass man als Laie durch die Lektüre eurer Romane durchaus auch etwas über das Mittelalter an sich lernen könnte?
Ich denke ja. Wir versuchen es ziemlich real darzustellen, keine Verschiebungen, keine Verfälschungen. Natürlich nehmen wir normale Sachbücher zur Hand. Wir bringen aber hinterher immer eine historische Zusammenfassung, einen Überblick, dass die unsere Leser sich dann die reine Geschichte noch einmal vor Augen führen können. Und wir hoffen, dass wir mit unseren Büchern das Interesse an historischen Sachbüchern wecken, dass die Leute sich einlesen in die Geschichte. Und bitte schön, studieren sollen sie sie ja nicht.
Auf der Internetseite eines namhaften Medienkonzerns findet sich unter den Kundenbewertungen zu dem Buch Die Pilgerin folgendes Urteil einer Leserin aus Freiburg. Ich zitiere: Gähn, wieder eine arme Frau, die unverdient in Nöte gerät, sich als Mann verkleidet und die große Liebe findet. Zugegeben neu ist, dass sie sich zwischen zwei Männern entscheiden muss. Eigentlich ist es egal, welches Buch man von den beiden Autoren liest, sie sind völlig austauschbar. Kennst du eines, kennst du alles. Um es nicht schlimmer zu machen, als es ist, man kann das schon lesen und ist unterhalten, aber begeistert bin ich nicht mehr. Wie steht ihr zu dem Vorwurf dieser Leserin, dass alle Romane von euch gegeneinander austauschbar seien, da sie zugegebenermaßen zumeist weibliche Protagonisten zum Gegenstand haben, denen Unrecht in einer Zeit widerfährt, in der Frauen nicht gerade als Stütze der gesellschaftlichen Ordnung gesehen wurden?
Nun ja, man kann denselben Vorwurf auch den Krimi-Autoren machen. Da gibt es auch einen Kommissar und am Ende wird der Mörder gefasst. Aber ich kann hier nur das sagen, was unsere Agenturlektorin sagt. Wir schreiben sehr unterschiedliche Romane und wir schreiben sie von sehr unterschiedlichen Blickwinkeln aus. Und solange quasi unsere Lektorin der Ansicht ist, dass die Romane unterschiedlich sind, gebe ich nicht so viel auf diese Kritik.
Vor allen Dingen ist es eins. Die historischen Hintergründe sind unterschiedlich, die Situationen sind unterschiedlich. Aber da wir 25 Jahre verheiratet sind und auch schon etwas zusammengelebt haben, ist für uns es wichtig, dass sich die arme Protagonistin auch ihr Glück findet. Denn wir wollen ein bisschen von dem Glück, was wir erleben, ja auch im Buch so als Happy End bringen. Außerdem haben unsere Agenturlektorin, unsere Lektorin und die Agentin gesagt, dass 90% der Leser ein Happy End möchten. Und wir sind auch dafür.
Ich mag keine Bücher, die kein Happy End haben. Es sei denn, es ist wirklich ein Buch über eine Person, die eben den Tod gefunden hat oder...
Ja, eine reale Person.
Eine reale Person. Also, ich würde keinen Roman schreiben, wo Jeanne d'Arc überlebt.
Und wie wichtig ist für euch persönlich die Entwicklung der Rolle der Frau in der Gesellschaft? Denn diese scheint euch, wenn man sich euer bisheriges Werk betrachtet, doch sehr am Herzen zu liegen.
Es ist weniger die Entwicklung der Frau in der Gesellschaft, sondern man kann an den Frauen wesentlich besser darstellen, wie die politischen und gesellschaftlichen Verhältnisse damals waren. Frauen waren politisch rechtlos, gesellschaftlich aber sehr anerkannt. Es gab zum Beispiel Marktaufseherinnen, es gab Krämerinnen, Högerinnen, aber auch Kauffrauen höheren Grades, der höheren Stände, die gereist sind, die Geschäfte abgeschlossen haben. So, aber die gleichen Frauen mussten, wenn sie weitreichenden Vertrag abschließen mussten, der Stadtschreiber sein Plazett geben musste, dazu den aufnehmen, einen männlichen Zeugen haben, einen Vormund. Es war eine sehr, sehr krasse Zeit und an Frauen lässt es sich einfach besser darstellen.
So, jetzt habe ich noch ein paar Fragen vom Erik Schreiber, Herausgeber des Fantastischen Bücherbriefes. Über die Jahre habt ihr ja nun einiges geschrieben. Welche Handlungsträger ist euch besonders ans Herz gewachsen?
Jeder. Im Grunde eigentlich immer der Handlungsträger des nächsten Romans ist uns der Liebste.
Wird es denn weitere Abenteuer mit jedem geben? Das wäre nämlich jetzt die nächste Frage.
Das ist eigentlich nicht geplant. Jeder unserer Romane steht als solitär. Auch die Wanderhure war als solitär gedacht. Und da kam ja Wunsch des Verlags, dass wir da eine Fortsetzung schreiben sollen. Und dann der Wunsch von unserer Agenturlektorin und der Lektorin des Verlags, dass es dann eventuell auch noch einen dritten Band gibt. Das haben wir gemacht, aber ansonsten soll eigentlich jeder Roman für sich stehen und Fortsetzungen werden nur dann gemacht, wenn der Verlag oder die Agentur sagt, macht es doch.
Woran arbeitet ihr zurzeit?
Ich arbeite sozusagen am nächsten Roman, den wir im April abgeben müssen. Er spielt in der Gegend von Würzburg-Volkach und führt die Hauptperson bis nach Graz. Dort haben wir endlich unseren Lieblingskaiser mal als Nebenfigur Friedrich III., den man des Reiches Erzschlafmütze nannte. Elmar arbeitet am übernächsten Roman, der wohl in der Zeit Kaiser Karls spielt, also Karl der Große.
Also noch kein Kaiser war.
Richtig, da war er noch kein Kaiser. Es ist also noch vor 800 Frankreich, Spanien.
So, noch ein ganz anderes Thema. Ihr wart dieses Jahr auf den Wetzlarer Tagen der Fantastik. Was hat euch an dem Thema Architektur und Fantastik gereizt?
Wir hatten schon lange wieder vor, zu den Wetzlarer Tagen der Fantastik sowieso zu fahren. Wir wären schon früher wieder dort gewesen, wenn wir die Zeit gehabt hätten. Wir waren beim ersten oder beim zweiten Treffen damals dabei gewesen. Wir kannten einige Leute und es war eigentlich etwas weniger das Thema, wo es uns sehr gut gefallen hat, als einige Leute wiedersehen und wieder und sehen, was aus der fantastischen Bibliothek geworden ist. Das hat uns also sehr interessiert. Aber das war zufällig auch ein Thema, was uns sowieso auch interessiert hat, nämlich Architektur.
Vor allem so Architektur im Laufe der Jahrhunderte. Das wurde ja sehr schön also gezeigt. Und auch die Architektur in den fantastischen Romanen. Das war für uns auch faszinierend, das mitzumachen und die ganzen Vorträge zu sehen und uns darüber auch Gedanken zu machen. Das regt auch an. Und Anregungen braucht man.
Das ist dann auch die nächste und letzte Frage. Habt ihr Ideen von dieser Veranstaltung mitnehmen können und werden diese in euren nächsten Geschichten Einfluss, also mit eingebaut werden?
Wir haben auf alle Fälle einige Gedanken mitgenommen, die wir umsetzen werden. Aber das sind noch keine aktuellen Projekte, weil jedes Projekt braucht eine gewisse Zeit, bis es reift und bis wir dann sagen können, okay, wir greifen das auf und setzen es dann um.
Hoffen wir als Leser, dass ihr noch viele Ideen aufgreift und umsetzt. Und ich danke euch ganz herzlich, dass ihr euch die Zeit genommen habt für dieses Gespräch.